Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Auch in dieser Folge setzen wir unsere Entdeckungsreise im Buch der Offenbarung fort. Im 6. Kapitel sind wir mittlerweile angekommen und dort gehören jetzt die Verse 2-8 zu unserer Reiseroute. Schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen. Jesus offenbart sich seinem alten Weggefährten und Freund Johannes. Der ist auf der Mittelmeerinsel Patmos inhaftiert, festgesetzt von den römischen Behörden. All das ereignet sich gegen Ende des 1. Jahrhunderts. In den Kapiteln 4 und 5 hörten wir, wie Jesus dem alten Apostel Johannes durch eine Vision einen tiefen Einblick gewährt. Einen tiefen Einblick in den Ort der Gegenwart Gottes. Dort thronen in der Mitte Gott, der allmächtige Vater, und dessen Sohn Jesus Christus. Der Gottessohn erhält vom Vater alle Macht über das gesamte Universum und damit auch die Vollmacht, die Weltgeschichte ihrem Ende entgegenzuführen. Dabei tritt Jesus in der Vision als geschlachtetes Lamm auf. So verkörpert er mit seinem ganzen Auftreten und Wesen, dass er, Jesus, das Opferlamm Gottes ist. Sich selbst hat der Gottessohn geopfert, um mit seinem Blut, mit seinem Leben Menschen freizukaufen, loszukaufen aus ihrer Trennung von Gott. Und so werden alle Menschen mit Gott versöhnt, die an Jesus und sein stellvertretendes Opfer glauben. Das ist für Johannes sicher keine neue Botschaft. Doch die bildhafte Darstellung der Vision und das Auftreten Jesu als tödlich verwundetes Lamm prägen diese bekannte Botschaft noch einmal ganz tief und eindrücklich in das Bewusstsein des Johannes und ebenso in das Bewusstsein der ersten Hörer dieses Buches der Offenbarung. Gleiches kann für uns gelten. Auch uns will Jesus das mit diesen ausdrucksstarken Bildern seiner Visionen an Johannes ganz neu versichern. So sehr liebe ich auch dich. Neu ist auch nicht, dass Gott der Vater seinen Sohn Jesus zum Herrn über Himmel und Erde eingesetzt hat. Bereits bei seiner Rückkehr in die unsichtbare Wirklichkeit des Reiches Gottes, bei seiner Himmelfahrt, sprach Jesus zu seinen Leuten: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Und auch für einen Kollegen des Johannes, für den Theologen und Zeltmacher Paulus, steht unverrückbar fest, Jesus hat schon jetzt, im 1. Jahrhundert nach Christus, die Herrschaft über das gesamte Universum angetreten. Und seine Herrschaft übt Jesus seitdem auch aus, seit seiner Himmelfahrt und bis zum Ende unserer Welt. Dann wird er sichtbar wieder erscheinen, und Gott erschafft alles neu. In Kapitel 6 zeigt Jesus nun dem Johannes, wie er seine Herrschaft ausübt und wie er durch seine Regentschaft die Weltgeschichte ihrem Ende entgegenführt. Dazu öffnet Jesus, und das sind wiederum sehr eindrückliche, bildhafte Handlungen, dazu öffnet Jesus die 7 Siegel eines Buches, das er von dem allmächtigen Gott erhalten hat. Dieses Buch stellt die Urkunde seines Amtsantritts dar. Es handelt sich um den Amtsantritt Jesu als höchster Herrscher im Universum und als Vollender der Geschichte. Ausführlich haben wir davon gehört in der Sendung zu Kapitel 5. Mit dem Öffnen des ersten Siegels in Kapitel 6, Vers 1 haben wir uns schon beschäftigt. Wir hörten, dass damit jemandem ein Marschbefehl erteilt wird. Und zwar lässt eines der 4 lebendigen Wesen aus der direkten Gegenwart Gottes seine Stimme wie einen Donner erschallen und spricht: Komm. So übersetzen es die meisten deutschen Bibelausgaben. Doch hier lässt sich ebenso gut übersetzen: Geh, tritt auf, tritt in Erscheinung. Und diese Formulierung erscheint hier erheblich passender. Denn das lebendige Wesen vor dem Thron Gottes beauftragt jemanden, nun auf der Bildfläche der Weltgeschichte zu erscheinen. Um wen es sich handelt, werden wir jetzt gleich erfahren. Denn Johannes berichtet im Buch der Offenbarung, Kapitel 6, Vers 2, »Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus, sieghaft und um zu siegen.« Wieder betont Johannes, und ich sah und siehe. Jesus zeigt ihm hier die Ereignisse, die auf die Erde und auf die Menschen zukommen. Und zwar mit sehr ausdrucksstarken und einprägsamen Bildern, die wie ein Film vor Johannes ablaufen. Mit seiner ausführlichen Schilderung der Visionen will Johannes erreichen, dass auch die Hörer und Leser seines Buches alles vor ihrem inneren Auge sehen können, was Jesus ihm gezeigt hat. Was sieht Johannes nun hier? Er schreibt dazu in Vers 2 ein weißes Pferd und der darauf saß. Dieser erste Reiter in Kapitel 6 unterscheidet sich maßgeblich von den drei folgenden. Ihm ist auf den ersten Blick nicht anzusehen, was die Welt von ihm zu erwarten hat. Bringt er Heil oder Unheil? Auch am Ende von Vers 8, wo das Unheil zusammengefasst wird, das die Reiter über die Erde bringen, auch in dieser Zusammenfassung scheint der weiße Reiter nicht erwähnt zu werden. Was also hat es mit ihm auf sich? Zunächst einmal ist deutlich, die Farbe des Pferdes, das Weiß, lässt erkennen, dass der erste Reiter so etwas wie ein König ist. Denn im alten Orient waren die weißen Pferde den Herrschern vorbehalten. Das weiße Pferd ist das Reittier eines Machthabers. Daher liegt es nahe, dieser Reiter befehligt die anderen drei. Es gab Versuche, die Farbe Weiß auf eine Himmelsrichtung zu deuten, nämlich den Osten. Zusammen mit dem Bogen, den Johannes ebenfalls in Vers 2 erwähnt, meinten Ausleger, der erste Reiter könnte ein bestimmtes Reitervolk aus dem Osten des Römischen Reiches darstellen, nämlich die Parther. Doch hier in Kapitel 6 werden die Farben der Pferde offensichtlich nicht mit Himmelsrichtungen in Verbindung gebracht. Und der Bogen war die Waffe aller Reitervölker. Schon recht früh, noch in der Antike, wurde der weiße Reiter hier in Vers 2 als Jesus Christus verstanden. Nun tritt Jesus in Kapitel 19 auch eindeutig so auf, nämlich als Reiter auf einem weißen Pferd. Doch davon abgesehen unterscheidet sich Jesus dort sehr deutlich von dem weißen Reiter hier in Kapitel 6. Das Gefolge von Jesus, die Heere des Himmels, reiten ebenfalls auf weißen Pferden. Dagegen führt der weiße Reiter hier seine roten, schwarzen und fahlen Schergen an. In Kapitel 19 hören wir von Jesus, der viele Kronen trägt, während der weiße Reiter in Kapitel 6 lediglich eine empfängt. Und die ist noch dazu ein Siegeskranz, so wörtlich in Vers 2, keine Krone. Doch der größte Unterschied liegt wohl in der Bewaffnung. Der weiße Reiter aus Kapitel 6 trägt einen Bogen. Doch Jesus kommt daher mit seinem Wort. Und das wird, wie auch sonst in der Offenbarung, als Schwert dargestellt, das aus dem Mund des Gottessohnes fährt. Es ist sein Wort, mit dem Jesus, das Lamm, seine Herrschaft durchsetzt. Das ist die einzige Waffe, die er braucht. Und sie kennzeichnet Jesus im Buch der Offenbarung eindeutig. Außerdem wäre Jesus in dieser Vision von Kapitel 6 gleichzeitig als Lamm und weißer Reiter zugegen. Auch das erscheint sehr unwahrscheinlich und kommt auch sonst in keiner anderen Vision in der Offenbarung vor. Andere Bibelausleger verstanden den weißen Reiter hier in Vers 2 als weltweite Ausbreitung der guten Nachricht von Jesus. Nach den Worten von Jesus gehört ja auch das zur letzten Zeit vor dem Ende der Zeiten. Doch so recht passen will diese Deutung dann doch nicht. Der Bogen ist im Alten Testament und auch im Judentum eher ein Bild für das Gericht. Der Unterschied zwischen dem weißen Reiter hier in Kapitel 6, Vers 2 und dem weißen Reiter in Kapitel 19 sollten wir auf jeden Fall zur Kenntnis nehmen. Denn er kann uns helfen, den weißen Reiter hier aus Vers 2 zu identifizieren. Auf den ersten Blick ergibt sich zwar eine Ähnlichkeit im äußeren Erscheinungsbild, doch letztlich offenbaren sich die Gegensätze. Solche doppelten Figuren zeigen sich mehrfach in der Offenbarung. Da hören wir zum Beispiel von zwei Städten, dem neuen Jerusalem und dem abtrünnigen Babel. Von zwei Frauengestalten ist die Rede, nämlich von der Hure und der Braut. Und schließlich steht dem Lamm das Tier gegenüber. Setzt sich diese Reihe auch bei den weißen Reitern fort, dann hätten wir es hier in Vers 2 mit dem Antichristus zu tun. Mit demjenigen, der dem weißen Reiter aus Kapitel 19, nämlich dem Christus, gegenübersteht. Und das erscheint mir auch die sinnvollste Deutung des weißen Reiters hier in Vers 2 zu sein. Er stellt den Antichristen dar, der in seinem Gefolge die anderen drei Reiter mit sich führt und so Krieg, Hunger und den Tod über die Erde bringt. Dass der weiße Reiter, der beim Öffnen des ersten Siegels die Weltbühne betritt, dass er den Antichristen, also den Gegenchristus, darstellt, wird noch durch eine weitere Beobachtung bestätigt. Wie wir in der letzten Sendung hörten, ist die Abfolge der Ereignisse in den Endzeitreden Jesu auffallend parallel zu der Abfolge in den Visionen der sieben Siegel in der Offenbarung. Und dort, in seinen Endzeitreden, spricht Jesus zuallererst von den falschen Christussen. Somit erscheint nur folgerichtig, wenn auch die Visionen der sieben Siegel damit beginnen, mit dem falschen Christus, dem Antichristen. Darüber hinaus erklärt sich so auch die Waffe des ersten weißen Reiters zufriedenstellend. Denn der Bogen ist auch im Alten Testament die Waffe, mit der der Widersacher Gottes antritt. Nachzulesen im Buch des Propheten Hesekiel, Kapitel 39, einem der wichtigsten Abschnitte des Alten Testaments zum Auftreten des Antichristen. Johannes nimmt in Kapitel 19 der Offenbarung eindeutig Bezug auf dieses Kapitel 39 aus dem Buch Hesekiel. Das belegt die inhaltliche Verbindung zwischen der Offenbarung und jenem Kapitel aus Hesekiel eindeutig. Die Farbe Weiß, in der sich der Antichrist in Vers 2 präsentiert, ist nicht nur die Farbe der Könige, sondern auch die Farbe des Sieges. Davon hörten wir auch schon bei der Auslegung der sieben Schreiben an die Gemeinden. Hier in Kapitel 6, Vers 2 erfahren wir ausdrücklich, wie siegreich dieser erste weiße Reiter auftritt. Doch weiß ist in der Offenbarung auch die Farbe des Lichts und der Reinheit, der völligen Güte. Wenn nun der Gegenchristus in dieser Farbe auftaucht, geht es um eine vorgetäuschte Güte, eine gespielte Reinheit. Er sieht aus wie ein Licht, doch er ist ein falsches Licht, das in die Irre führt. Der falsche Christus ist ein Blender. Er imitiert immer wieder den wirklichen Christus. Dazu hören wir noch mehr, wenn wir zu Kapitel 13 kommen. Vielleicht irritiert es den einen oder anderen von uns, dass der Antichrist gleich zu Beginn auftritt. Doch im gesamten Neuen Testament wird deutlich, sobald der wirkliche Christus erscheint, der wahrhaftige Retter und Erlöser, treten auch die gegenchristlichen Mächte auf den Plan. Das ist das grundlegende Gegeneinander, seit Jesus öffentlich ausgerufen hat, die Herrschaft Gottes bricht an. Und dieser Kampf des Lichtes Jesu gegen die Finsternis des Antichristen, dieses Gegeneinander, kennzeichnet die gesamte Endzeit. Von der Kreuzigung Jesu an bis zu seiner zweiten sichtbaren Wiederkunft in unsere Welt. Johannes, der die Visionen in der Offenbarung von Jesus empfängt, wusste das. So schreibt er auch in seinem ersten Brief, wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristusse gekommen. Wohlgemerkt, Johannes spricht hier von seiner eigenen Zeit im ersten Jahrhundert. Mit dem Machtantritt Jesu an Himmelfahrt spitzt sich der Kampf zu. Alle antichristlichen Mächte treten nun hervor, bis sie ein für allemal entmachtet werden und Gott die ganze Welt richtet, einschließlich des Teufels und seiner Helfershelfer. Hier in Vers 2 heißt es auch sehr deutlich, ihm wurde eine Krone gegeben, wörtlich ein Siegeskranz. Den antichristlichen Mächten wird ihre Macht und ihre Herrschaft gegeben. Sie können nicht von sich aus schalten und walten, wie sie wollen, sondern nur, wenn der Gekreuzigte, das geschlachtete Lamm, es ihnen gestattet. Darauf verweist ja auch schon Vers 1. Dort hörten wir, wie der erste weiße Reiter in der Offenbarung von einem der lebendigen Wesen am Thron Gottes seinen Marschbefehl bekommt. So siegreich die Antichristusse auch erscheinen mögen, sie haben die Ereignisse nicht in der Hand. Es ist das Lamm, das die Zügel fest in seinen Händen hält. und niemand kann über das hinaus, was Jesus, der wirkliche Christus, gebietet. Weder der Satan noch einer seiner menschlichen antichristlichen Marionetten. Denn es regiert nur einer, Christus, das Lamm. Kommen wir nun zu dem ersten Reiter im Gefolge des Antichristen. Hören Sie dazu die Verse 3 und 4. Und als das Lamm das zweite Siegel auftat, hörte ich die zweite Gestalt sagen, komm. Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Der erste Reiter aus dem Gefolge des weißen Reiters kommt auf einem feuerroten Pferd daher. Dabei verweist die Farbe Feuerrot in diesem Zusammenhang recht deutlich auf das Vergießen von Blut. Der gesamte Vers 4 zielt in diese Richtung. Jener zweite Reiter erhält die Macht, den Frieden von der Erde zu nehmen. Das hat zur Folge, dass sich die Menschen in Kriegen gegeneinander umbringen. Einander schlachten, heißt es in Vers 4 wörtlich. Diese Formulierung mag uns unnötig grausam erscheinen. Doch wer schon einmal selbst Augenzeuge eines kriegerischen Gefechtes war, der weiß davon, dass dies meist ein Gemetzel ist. Wenn die antichristlichen Kräfte die Welt mit Krieg überziehen, mündet das in einer grausamen Katastrophe. Die feuerrote Farbe seines Pferdes mag auch schon die Verbindung dieses antichristlichen Handlangers zu seinem eigentlichen Herrn anzeigen, dem feuerroten Drachen im 12. Kapitel. Und der ist niemand anderes als der Teufel selbst, der Böse in Person. Was für seinen Anführer gilt, für den weißen Reiter, darüber kann sich natürlich auch sein Adjutant nicht hinwegsetzen. Auch er, der Reiter auf dem feuerroten Pferd, erhält seinen Befehl von einem Wesen am Thron Gottes, so lesen wir in Vers 3. Und auch ihm ist seine grausame Macht lediglich zugestanden, also gegeben. So hören wir es zweimal in Vers 4. Der rote Reiter hat seine Macht nicht aus sich selbst, und er kann sie nur bis zu den Grenzen ausüben, die das Lamm ihm vorgibt. So schrecklich die Kriege auch sind, die von den antichristlichen Mächten über die Welt gebracht werden, das Lamm ist jederzeit Herr der Lage. Das sollen die Gemeinden in der römischen Provinz Asien wissen und dadurch ermutigt werden. Und uns heute gilt dasselbe. Der weiße Reiter hat aber noch mehr Unheil in seinem Gefolge. Jesus zeigt das dem Johannes in seiner Vision so. Hören Sie die Verse 5 und 6. Und als das Lamm das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen. Aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Was Johannes sieht, lässt keinen Zweifel aufkommen darüber, wer hier die Kontrolle über die Ereignisse besitzt. Es ist nicht der Antichrist, der weiße Reiter. Auch wenn er es ist, der das Unheil nun über die Welt bringt. Aber die Kontrolle hat nur einer, das Lamm. Von ihm heißt es auch in Vers 5, und als es das dritte Siegel auftat. Erst dann spricht eines der vier Wesen am Gottesthron, komm, tritt auf. Und erst dann kann der zweite Scherge des Antichristen auf der Weltbühne erscheinen. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. So heißt es ebenfalls in Vers 5. Die schwarze Farbe des dritten Pferdes deutet zusammen mit der Waage in der Hand seines Reiters auf den Hunger hin. Die Waage kann in der Bibel darauf hinweisen, dass Lebensmittel im Krieg abgewogen werden müssen, weil sie knapp werden. In die gleiche Richtung verweisen auch die vier Wesen am Thron Gottes. Sie erläutern, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen. Das bedeutet, eine Tagesration Weizen kostet einen Denar. Das entspricht etwa dem zehnfachen Preis gegenüber dem, was gegen Ende des ersten Jahrhunderts üblich war. Und das hat für die allermeisten Normalverdiener verheerende Folgen, nämlich Hunger. Weiter hört Johannes, 3 Maß Gerste für einen Silbergroschen. Gerste galt eigentlich als Futter für das Vieh. Nur die Armen mussten mit dem minderwertigen Gerstenbrot Vorlieb nehmen. Doch in Zeiten des Hungers bleibt den vielen keine andere Wahl, als darauf zurückzugreifen. Schließlich kommt aus der Mitte der 4 lebendigen Wesen noch die abschließende Aussage, aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Im Buch der Offenbarung taucht Wein durchweg in einem negativen Zusammenhang auf. So kennzeichnet er zum Beispiel bildhaft ein Leben, das sich gegen Gott empört. Und in Verbindung mit Öl gehört Wein zu den Luxusgütern der Reichen in der gottlosen Stadt Babylon. Während die Bevölkerung als Folge des Krieges hungert, gelingt es also den Reichen offensichtlich, nach wie vor ihr gewohntes Luxusleben weiterzuführen. Das macht den Hunger, den der schwarze Reiter auf der Erde verbreitet, noch bitterer. Und so zeigt der weiße Reiter hier seine schwarze Kehrseite. Das 4. der lebendigen Wesen ruft noch ein weiteres Pferd auf den Plan der Weltgeschichte. Dazu schreibt Johannes in den Versen 7 und 8, »Und als das Lamm das 4. Siegel auftat, hörte ich die Stimme der 4. Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name war der Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben über den 4. Teil der Erde, zu töten mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Der letzte grausame Weggefährte des antichristlichen Reiters tritt auf und wiederum erst auf Befehl eines Wesens am Thron Gottes. Das Lamm hat alles im Griff. Niemand kann die kommenden Ereignisse auf eigene Faust in Gang setzen. Auch nicht jener 4. Reiter, der uns in Vers 8 begegnet. Die Farbe des fahlen Pferdes ist das Aschfahl von Leichen. Johannes hört den Namen des Reiters. Der Tod und die Hölle folgte ihm nach. So heißt es in Vers 8. Statt die Hölle heißt es hier wörtlich der Hades oder das Totenreich. Der Tod und das Totenreich, das ist gewissermaßen ein Doppelbegriff, der die eine grausame Wirklichkeit des Todes in seinem ganzen Umfang ausdrückt. Johannes erblickt hier sozusagen den Tod und dessen rechte Hand. Der Zusammenhang mit dem Ende von Vers 8, der die katastrophalen Auswirkungen der 3 Reiter zusammenfasst, lässt vermuten, dass mit dem Tod hier der Tod durch die Pest oder andere Seuchen gemeint ist. Weiter heißt es, und ihnen wurde Macht gegeben zu töten mit Schwert und Hunger und Pest. Die Pest und andere Seuchen folgten in der Antike den Kriegen auf dem Fuß. Und oft wüteten sie erbarmungslos unter denen, die den Krieg und den Hunger noch überlebt hatten. So machte der Tod reiche Beute und raffte zahllose Menschen dahin. Und im Grunde hat sich daran bis heute nichts geändert. Zusammenfassend berichtet Johannes in Vers 8 über die 3 Reiter, zu denen ja auch noch ihr Anführer gehört, der Antichristus, und ihnen wurde Macht gegeben über den 4. Teil der Erde. Die Zahl 4 spielt in den Siegelvisionen eine gewisse Rolle. Die 4 Wesen, 4 Reiter und hier der 4. Teil der Erde. Wenn wir zu Kapitel 8 gelangen, wird uns dort der 3. Teil als Ausmaß des Unheils begegnen. Dann werden wir uns ausführlicher mit diesen Zahlenangaben beschäftigen. In jedem Fall handelt es sich hier wie dort um weitreichende Katastrophen. Doch es bleibt noch Raum, um zu Gott umzukehren. Die Visionen von den 4 Reitern decken einen unheilvollen Zusammenhang auf, eine antichristliche Welt, die den lebendigen Gott und seinen Christus ablehnt. Eine solche Welt bringt Kriege hervor, samt den grausamen Folgen wie Hungersnöte und todbringende Seuchen. Die Kriege gehen in den Visionen der 7 Siegel nicht in erster Linie von Gott aus, sondern sie folgen dem Antichristus, dem weißen Reiter in Kapitel 6. Sicher, es gab Kriege und Unheil schon vor der Kreuzigung Jesu. Es gab sie, seit sich die ersten Menschen der Sünde und dem Bösen geöffnet haben. Doch nun ist die Liebe Gottes in der Person von Jesus in die Welt gekommen. Und die Liebe hat sich geopfert. Das ist jetzt eine andere Situation. Wer nun diese Liebe in Christus verwirft, der schlägt sich auf die Seite des Bösen. Und Jesus nennt diese neue Situation, die mit seiner Himmelfahrt begann, die Endzeit. Das war eine weitere Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Beim nächsten Mal geht es weiter im 6. Kapitel der Offenbarung. Dazu lade ich Sie natürlich wieder herzlich ein. Bis dahin auf Wiederhören und seien Sie Gott befohlen.